HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Waren Sie schon mal in Auschwitz? Ich habe erst kürzlich diese Stätte der Barbarei, des Massenmords besucht. Und man fragt sich nach solch einem erschütternden Besuch, wie es sein kann, dass aktuell in unserer Gesellschaft der Judenhass, der Antisemitismus wieder kräftig keimt. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle war in diesem Jahr nur der brutalste Hinweis darauf, internetgerecht gefilmt. Aber es gab auch andere Vorfälle, wo Menschen jüdischen Glaubens beschimpft oder angegriffen oder jüdische Friedhöfe geschändet wurden. Die Politik versucht, Zeichen zu setzen mit der Ernennung von Antisemitismusbeauftragten, so auch Hessen. Uwe Becker, 50 Jahre alt, eigentlich Stadtkämmerer in Frankfurt, wurde im Mai zum Beauftragten der Landesregierung ernannt. Ein Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung. In HR Info das Interview will ich mit ihm vor allem die Frage diskutieren, ob wir als Gesellschaft diese Entwicklung eigentlich machtlos mit ansehen müssen. Herr Becker, Sie sind ja bekannt als Bürgermeister in Frankfurt, Kämmerer dieser reichen Stadt, aber jetzt auch seit einigen Monaten Beauftragter der Landesregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Gibt es eine Brücke zwischen beiden?
Es gibt sicherlich keine direkte aus der Funktion, aber es gibt eine aus der Stadt Frankfurt als der jüdischsten Stadt in Deutschland. Weniger jetzt direkt ob der Zahl der in Frankfurt lebenden Jüdinnen und Juden, aber ob des großen Einflusses, den jüdische Familien über die Zeit hinweg, über die Jahrhunderte hinweg zur Entwicklung beigetragen haben. Und damit ist man immer auch in Berührung an vielen Stellen mit jüdischem Leben. Und da ich unter anderem auch für kirchliche Fragen in Frankfurt verantwortlich war und bin, gibt es auch darüber eine enorme Nähe. Und insofern passt das sicherlich auch mit Aufgaben, die ich auch schon in der Vergangenheit an vielen Stellen wahrgenommen habe.
Also nun stelle ich mir vor, so ein Kämmerer hat eigentlich ziemlich viel zu tun. Haben Sie überhaupt noch Zeit für den Job?
Ja, definitiv.
Also es ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit, muss man sagen. Es ist ja kein Job im engeren Sinne. Jetzt die Beauftragung, aber es frisst natürlich Zeit oder müsste es wahrscheinlich.
Also ich hätte die Aufgabe sozusagen auch nicht angenommen, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, auch die Zeit zu haben. Und auch ein Kämmerer kümmert sich letztendlich mit dem Geld um das Miteinander der Gesellschaft. Insofern fließen letztendlich auch dann Dinge zusammen. Aber ich wäre den Schritt nicht gegangen. Ich hätte nicht auch mich angeboten, gesagt, ich kann mir das vorstellen, wenn ich nicht auch überzeugt wäre, die Zeit zu haben. Und die letzten Monate zeigen, dass es sich auch gut verbinden lässt.
Wie lange haben Sie überlegt? Es ist ja eine fast überbordende Aufgabe, wenn man sich vor Augen hält, dass der Antisemitismus in Deutschland leider bedauerlicherweise ja wieder keimt und sich überall auch zeigt. Das heißt, es ist ja eine Aufgabe, die so viele Lebensbereiche umfasst, dass man sich ja zunächst mal fragen müsste, kann ich das überhaupt?
Also inhaltlich musste ich nicht darüber nachdenken, ob ich diese Aufgabe wahrnehmen will, weil ich sie persönlich für so enorm wichtig halte für unsere Gesellschaft, dass ich gleich davon überzeugt war, dass ich diese Aufgabe gerne in Anführungszeichen übernehme. Im Kern wäre ich froh, es bräuchte sie nicht. Aber da wir nun mal eine gesellschaftliche Situation haben, die ist, wie sie ist, war ich gleich davon überzeugt, dass ich dort auch durchaus viel einbringen kann und mir auch persönlich diese Aufgabe sehr wichtig ist.
Sie sprechen sehr abgeklärt. Wie viel Herzklopfen ist da drin? Also wie sehr regt Sie das auch auf, was wir in der Gesellschaft erleben?
Da steckt viel Empathie drin, denn ich glaube, es gibt kaum eine wichtigere Frage im Moment bei allen Einzelthemen, die es gibt, als die Zukunft unserer Gesellschaft. Und die hängt im Moment enorm davon ab, wie wir es im Umgang mit dem Antisemitismus halten, weil der Antisemitismus letztlich natürlich auch wiederum ein Seismograph für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung ist. Und insofern gibt es nichts Wichtigeres aus meiner Sicht, was man im Moment tun kann, als sich gerade um diese Frage auch zu kümmern, gerade in einem Land, was auch jüdischem Leben so viel zu verdanken hat.
Sie sind ja bekannt geworden schon 2018, auch über Frankfurt hinaus, durch Ihre Kippa-Aktion. Letztes Jahr 2018, als Sie gesagt haben, man sollte einen Tag mal eine Kippa, also eine jüdische Kopfbedeckung tragen. Sie haben das wohl auch gemacht.
Ja.
Wie war das?
Also es war natürlich für mich selbst erstmal eine neue Erfahrung, Glauben überhaupt so offen nach außen zu tragen. Aber es war auch eine schöne Erfahrung, weil sich tatsächlich viele Menschen hier angeschlossen haben. Und mir ging es jetzt nicht darum zu zeigen, dass man mit der Kippa den Antisemitismus besiegt, sondern es hat zwei Elemente, die mir wichtig waren, zu zeigen, dass jede und jeder etwas tun kann. Also niemand ist sozusagen auf die Rolle im Wohnzimmer, auf dem Sofa angewiesen, sondern jeder kann aufstehen und etwas tun. Und das Zweite tatsächlich eben auch Solidarität gegenüber jüdischem Leben, gegenüber Jüdinnen und Juden in Frankfurt in dem Fall zu zeigen. Weil auch das, glaube ich, wichtig ist, dass man auch deutlich macht, wie wichtig einem jüdisches Leben als Gesellschaft, aber eben besonders als Person wirklich auch ist.
Aber nochmal, wie ging es Ihnen damit?
Also es fällt sicherlich mehr auf als andere religiöse Symbole oder Zeichen, weil man es nicht gewohnt ist. Und insofern sind neugierige Blicke erstmal das, was man erfährt. Das Hinschauen, ich habe jetzt keine negativen Reaktionen erfahren, eher Neugierde. Hatte allerdings durchaus auch 2014 schon mal, nicht im Aufruf an alle, aber in der persönlichen Entscheidung, einen ähnlichen Tag für mich schon mal entschieden. Und damals hat man dann schon an dem einen oder anderen Punkt auch mal einen etwas kritischeren Blick erfahren, als das jetzt etwa bei diesem Tag Anfang 2018 der Fall war.
Ich fand die Aktion sehr bemerkenswert und habe mich gefragt, ja, sollte man das nicht jedes Jahr machen? Ich meine, mit zunehmender Breitenwirkung vielleicht auch?
Also ob es immer der Kipa-Tag sein muss in dieser Form, darüber kann man sicherlich sprechen. Was ich schon für wichtig erachte, ist Impulse zu setzen, wo Gemeinschaft stattfindet in Solidarität zu jüdischem Leben. Und das über einen Kipa-Tag zu machen, war jetzt ein Gedanke, eine Idee. Man kann in vielfältiger Form nachdenken. Auch Schulen haben diesen Tag zum Teil genutzt, um über Judenfeindlichkeit, über Antisemitismus zu sprechen.
Die jüdischen Menschen brauchen Solidarität, das ist klar in dieser Aktion. Antisemitismus, wenn wir davon sprechen, auch in Hessen, kann man das eigentlich irgendwie belegen? Ist das dokumentiert?
Also wenn man sich rein die Zahlenstatistiken anschaut, die polizeilichen Statistiken geben die längst ja nicht das Bild wieder, was den Antisemitismus tatsächlich ausmacht. Denn wenn man sich die Polizeistatistik bis 2018 etwa vergegenwärtigt, stellt man sogar einen Rückgang der zahlenmäßig gemeldeten Straftaten statt. Wenn man aber umgekehrt reinhört in die jüdische Community, wenn man sich Beispiele nennen lässt, die jetzt niedrigschwellig sind, wo jemand angesprochen worden ist, wo ein Sportverein, wenn sie unterwegs sind, einfach auch Antisemitismus erfahren, dann ist das nicht Ausdruck in Statistiken. Deswegen ist das reale Bild, die reale Situation sicherlich eine andere als die, die man jetzt aus Statistiken ableitet. Aber man stellt fest, dass er lauter wird, dass er hässlicher wird, aggressiver wird und aus den Hinterzimmern eben jetzt wieder auf die Straßen und Wege und Plätze der Länder und hier auch der Städte sich traut.
Dazu passt ganz gut eine Einspielung von Samuel Salzborn. Er ist Forscher in Berlin, Antisemitismusforscher, und er hat die Situation gerade an den Schulen so beschrieben.
Es geht auch um ganz konkrete physische Gewalt oder Gewaltandrohung. Also das heißt, der Antisemitismus an Schulen ist eben auch ein körperliches und gewaltförmiges Phänomen. Das geht so weit, dass jüdische Kinder von Schulen genommen werden, weil sich die Schulen letzten Endes nicht zu helfen wissen, mit dem Problem umzugehen. Und das kann und darf nicht sein. Da müssen Schulen auch ganz dringend begreifen, dass in bestimmten Fällen die Polizei hinzugezogen werden muss, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden muss.
Tja, das kommt eben bekannt vor. Du Jude, hört man auf Schulhöfen und nicht nur da. Ist das Antisemitismus per se?
Das ist Antisemitismus. Auch wenn der Jugendliche oder das Kind es in dem Moment für sich vielleicht nicht so in jedem Falle begreift. Aber es ist Antisemitismus, weil es natürlich auch den Hintergrund hat, dass hier Menschen deswegen, weil sie jüdischen Glaubens sind, als nicht dazugehörig, als schlechtere Menschen eben als ein Feindbild definiert werden. Und damit ist es tatsächlich Antisemitismus, der leider eben auch auf den Schulhöfen, in den Schulen stattfindet.
Naja, aber jetzt komme ich wieder zu meinem Stichwort mit der überbordenden Aufgabe. Wie kommt man da dran? Ich meine, jetzt können Sie sagen, wir müssen die Lehrer besser weiterbilden oder die Schulen sensibilisieren etc. pp. Aber sehen Sie sich nicht manchmal auch ein bisschen machtlos?
Nein, sonst würde ich auch diese Aufgabe nicht wahrnehmen. Ich glaube, an Schule oder überhaupt im Bereich Bildung liegt ein großer Schlüssel im Kampf gegen den Antisemitismus. Es geht darum, dass ja vielfach Menschen überhaupt keinen Bezug zu jüdischem Leben haben.
Naja, Geschichtsunterricht könnte doch einer sein. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die deutsche Geschichte, auch die jüngere deutsche Geschichte, nicht ausführlich thematisiert würde.
Ja, aber sie wird reduziert auf die Zeit des Nationalsozialismus und damit auf die Schrecken des Holocaust. Und damit wird jüdisches Leben in aller Regel rein aus der Opferrolle heraus betrachtet. Aber wir werden 2021 in Deutschland 1700 Jahre jüdisches Leben feiern. Und deswegen ist der Blick darauf, wie sieht überhaupt jüdisches Leben aus? Welche kulturellen Schätze hat jüdisches Leben zur Entwicklung des Landes beigetragen? Das schlichte Erleben, wie sieht jüdisches Leben heute in den Städten Hessens, dort, wo jüdische Gemeinden zu Hause sind, aus? Da fehlen Brücken auch. Deswegen ist das Vermitteln in Schule zu jüdischem Leben etwas, was eine der Aufgaben ist, die mit Projekten wie Meet a Rabbi oder andere gestaltet werden können.
Rent a Jew oder was da alles so gibt, nicht?
Richtig, genau. Ja. Also einfach wirklich praktisch an die Schulen herantreten und auch mal zu zeigen, wie lebt ein Jude heute als Nachbar hier nebenan. Und das baut enorme Brücken, beziehungsweise lässt aus Vorurteilen mindestens mal Fragezeichen entstehen. Und das ist schon ein erster Weg. Auf der anderen Seite muss konsequent gegen jede Form von Antisemitismus vorgegangen werden. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer auch fit gemacht werden, in Situationen, wo etwa auf dem Schulhof der Begriff Jude fällt, auch hinzugehen, einzuschreiten, auch zu benennen, zu fragen, warum wird das jetzt gesagt? Und von daher vom Fitmachen bis hin auch zur Vermittlung liegt ein enormer Aufgabenbereich, der gerade an Schule notwendig ist.
Antisemitismus hat in Deutschland vor allem zwei Wurzeln. Zum einen sicherlich Rechtsextremismus, keimt auch, das wissen wir nicht erst seit Halle. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage der Familien beispielsweise mit türkischen oder arabischen Wurzeln. Die spielen ja in dem Zusammenhang auch eine Rolle. Einmal mehr die Frage, wie kommt man da dran?
Ich glaube, in allen Fällen von der extremen Rechten bis hin zu dem Antisemitismus, der aus Kulturkreisen kommt, in denen jüdisches Leben ohnehin per se verteufelt wird. Es kann gelingen über die Vermittlung jüdischen Lebens tatsächlich, dass man aufzeigt, Begegnung möglich macht. Und gerade Erfahrungen jetzt an Schulen zeigen sehr stark, dass in dem Moment, wo man mal mit jüdischem Leben im Positiven konfrontiert ist, auch aufzeigt, wo liegen etwa Gemeinsamkeiten von Abraham und Ibrahim, wo ist gemeinsam kulturelles Erbe auch vorhanden, dann erweckt plötzlich ein Interesse, was vorher überhaupt nicht vorhanden ist, weil man schlichtweg mit dem Negativbild von Judentum bisher erzogen wurde, im Fernsehen über Al Jazeera ein Stück weit miterzogen war oder verzogen worden ist. Und darüber ist enorm viel auch möglich.
Uwe Becker, der Beauftragte der Landesregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, heute bei HR Info das Interview. Zu dieser Sendung gehört die HR Info Interviewbox, die ich Ihnen mal kurz rüberreiche, und Sie schauen mal rein und beschreiben uns, was Sie da sehen.
Ich sehe ein Bild des Rappers Kollega.
Ist ein besonderer Freund von Ihnen, schätze ich, ne?
Wir kennen uns nicht persönlich, aber mir genügen seine Texte, um eine sehr klare Auffassung zu haben.
Ja. Sind das antisemitische Texte? Es gibt ja viele Diskussionen, insbesondere um bestimmte Passagen aus bestimmten Liedern, die wir jetzt nicht haben. Aber wir können mal ganz kurz vielleicht eine Hörprobe machen, wie sich grundsätzlich sozusagen der Rapper Kollega anhört.
Du bist Boss, wenn jeder zweifelnde Ruf verstummt, weil der Wirbel zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Du bist Boss, wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor dem Spiegel motivierst.
Es gibt andere Lieder, die sind deftiger, muss man sagen. Da ist auch der Vorwurf gekommen, die seien nicht nur schwulenfeindlich, frauenfeindlich, sondern auch antisemitisch. Wie sehen Sie es?
Ich sehe das genauso. Eine ganze Reihe von Texten vermitteln antisemitische Stereotype, natürlich auch die Fragen von Homophobie, die Fragen sexistischer Textteile von Liedern, aber eben auch antisemitische Stereotype. Deswegen habe ich sehr klar und deutlich formuliert, als es jetzt etwa um ein Konzert ging, das aus meiner Sicht Kollega mit seinen Texten in Hessen nicht willkommen ist.
Der hat Millionen von Followern, und da kommt wieder die Frage, sind Sie da nicht umgenommen? Sozusagen eine kleine Nummer.
Ich glaube, es geht ja nicht um das Verhältnis von Zahlen, sondern darum, ob jemand auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Und aus meiner Sicht trägt nicht der Rap im Allgemeinen. Natürlich sind Textpassagen im Rap sehr häufig sehr deftig. Aber man muss unterscheiden zwischen einer, ich sage jetzt mal, gewissen Deftigkeit und sehr klaren Stereotypen oder sehr klaren negativen Botschaften, die hier zum Teil vermittelt werden. Und in seinen Texten aus der Vergangenheit steckt sehr vieles von dem drin, was auch das gesellschaftliche Klima eben geeignet ist zu vergiften.
Sie haben gesagt, Sie kennen ihn nicht persönlich. Wäre das nicht mal ein Ansatz? Ich meine, der Mann begeistert viele, viele Menschen in Konzertsälen. Und wenn Sie sagen, wir müssen überzeugen, müssen einwirken, wäre das nicht ein Weg, sich mal zusammenzusetzen?
Wenn ich erkenne, dass sich so ein neuer Weg auftut oder aufgetan hat, dann wäre das sicherlich ein Gedanke.
Ja. Aber Sie würden jetzt keinen Vorschlag machen oder eine Einladung?
Ich sehe jetzt akut nicht die Notwendigkeit. Ich glaube, da gehört noch ein bisschen Läuterung dazu. Und dann ist es sicherlich eine spannende Erfahrung, dann mal zum späteren Zeitpunkt das Gespräch zu führen, um tatsächlich über zwei Seiten dann reden zu können, die vielleicht dann erkennbarer werden als bisher.
HR Info, das Interview mit Uwe Becker, dem Beauftragten der Landesregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Halle. Ein schreckliches Ereignis in diesem Jahr, der versuchte Überfall auf die Synagoge. Wenn man das nach Hessen mal überträgt, hier gab es natürlich auch die entsprechenden Reaktionen. Wir müssen die jüdischen Einrichtungen sichern. Es stehen wieder diverse jüdische Feiertage vor der Tür. Sind die Einrichtungen sicher?
Nun, vielleicht muss man zunächst tatsächlich in Halle einen Moment mal festhalten, damit sich jeder vergegenwärtigt, dass es dort nur eine Tür gewesen ist, die das schlimmste
Die schon stabil war, nicht?
Ja,
wenn man
ja
Ähnliches befürchtete. Ja.
Und die aber das schlimmste Blutvergießen an Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg verhindert hat, um mal die Dimension auch zu begreifen, um die es im Kern geht. Wir haben in Hessen eine Situation, dass ein wesentlich engerer und umfangreicherer Schutz für jüdische Einrichtungen besteht. Aber man kann natürlich natürlich nie eine hundertprozentige Sicherheit für alles erreichen. Das letzte Risiko in Anführungszeichen besteht immer. Aber das Land hat sehr schnell auch nach Halle nochmal ja das Gespräch durch den Ministerpräsidenten mit den jüdischen Gemeinden aufgenommen gehabt. Sehr schnell auch ein Gespräch unter Teilnahme auch des Innenministeriums, des Innenministers, anderer Ministerien, um auch abzugleichen mit den jüdischen Gemeinden, wo noch Verbesserungsbedarfe sind. Also ich glaube, in Hessen haben wir zum einen eine andere Situation, eine bessere, aber man kann nie ausschließen, dass an irgendeiner Stelle sich jemand, der eine massive Absicht hat, tätig wird. Und umso wichtiger sind, dass wir starke Sicherheitsbehörden haben, vom Verfassungsschutz bis hin zur Polizei. Da ist auch, das stelle ich fest, nach Halle viel passiert, weil mir Eltern berichten, dass ihre Kinder, die das bisher eher als abstrakte Einübung von Sicherheit empfunden haben, jetzt plötzlich erst recht mit der Sorge unterwegs sind, dass so etwas auch bei ihnen vielleicht passieren kann. Umso wichtiger ist der Schutz und der ist gegeben, aber eine hundertprozentige Sicherheit wird man nie garantieren können.
Wenn jemand Opfer eines antisemitischen Übergriffs wird, welcher Art auch immer, kann der sich an Sie eigentlich persönlich wenden?
Das kann er direkt tun. Wir werden ab dem kommenden Jahr auch für Hessen eine Meldestelle einrichten, wo dann auch neben der Polizei, die immer ansprechbar natürlich auch ist, wo man aber sicherlich immer auch wieder sich die Frage stellt, ist das jetzt ein Vorfall, den ich gleich sozusagen der Polizei melde? Dafür wird es ab dem kommenden Jahr eine Meldestelle geben, wo man sich immer und dann auch mit allen Fragen...
Die ist dauerhaft besetzt?
Die wird dauerhaft besetzt dann auch, wo man auch immer die Möglichkeit hat, konkrete Vorfälle, die entweder einem selbst widerfahren oder aber die man gesehen hat, von denen man gehört hat, auch melden kann.
Diese landesweite Meldestelle wird am Demokratiezentrum in Marburg eingerichtet. Nun gibt es ja aber aktuell Zoff in Kassel. Es gibt dort auch eine Meldestelle für Nordhessen, die ist bislang nicht öffentlich gefördert worden. Ein Antrag auf Landesförderung wurde gestellt, aber abgelehnt. Geht für die Kasselaner noch was?
Nun, wir werden eine landesweite Einrichtung haben, denn wichtig ist, dass man tatsächlich in ganz Hessen hier entsprechend die Möglichkeit hat. Und wir wollen Strukturen schaffen, die auch professionell mit den Themen umgehen, auch als Beratungsanlaufsituation für alle Menschen da sind. Insofern wird es jetzt sehr zeitnah eine Meldestelle geben, an die sich dann auch Beratung und Betreuung anschließen. Was sehr wichtig ist, dass die Meldestelle selbst, so ist das Ziel, nicht angesiedelt ist an einer jüdischen Einrichtung, um auch klarzumachen, wir wollen bewusst als Gesamtgesellschaft zeigen, dass sich nicht auch noch Jüdinnen und Juden selbst kümmern müssen, als Ziel und Opfer von Judenhass, dass die Dinge auch bearbeitet werden, dass man sich auch kümmert. Das muss die Gesellschaft insgesamt tun. Deswegen wird sicherlich eine Zuordnung sinnvoll sein, außerhalb so von jüdischen Einrichtungen. Aber es gibt immer eine Zusammenarbeit an vielen Stellen in der Betreuung, in der Beratung, sodass die Akteure, die in Hessen heute unterwegs sind, auch weiter eng mit dem Land und umgekehrt das Land sehr eng mit diesen Einrichtungen auch weiter zusammenarbeiten wird.
Ich war in diesem Jahr in Auschwitz. Waren Sie schon dort?
In Auschwitz direkt jetzt
noch nicht. Noch nicht, ja. Es ist natürlich bedrückend, beschämend, wie immer man das beschreiben möchte. Es gab einen ganz interessanten Vorschlag von dem hessischen Parlamentspräsidenten Boris Rhein, also Ihrem Parteifreund, den wir mal kurz anhören.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es die Regel sein sollte, dass Schülerinnen und Schüler, junge Leute, junge Hessinnen, junge Hessen hier nach Auschwitz kommen oder in ein anderes Konzentrationslager, einen anderen Gedenkort sich anschauen. Insbesondere, weil sie dann für immer immun sein werden gegen die Krankheit von Rassismus, von Antisemitismus.
Ob das so stimmt, wissen wir zwar nicht, ob sie wirklich dann immun sind, aber was halten Sie von dem Vorschlag?
Ich halte den Vorschlag für sehr gut, weil...
So eine Art Pflicht wäre das ja auch für die Schulen dann im Grunde genommen nicht, oder? Er spricht von Regel.
Ja, es sollte durchaus für jeden Schüler und jede Schülerin in Hessen im Laufe der Schulkarriere, wobei sicherlich erst in den mittleren und oberen Klassen, einen solchen Besuch geben, weil er das ohnehin kaum Vorstellbare dieses industriell organisierten Massenmordes etwas begreifbarer macht, nicht begreifbarer im Sinne des Warum, aber im Sinne des Wie. Und das löst das aus, was wir brauchen, nämlich eine emotionale Befassung mit der Frage der Shoah und den Verbrechen des Holocaust. Weil sonst verschwindet das in einer Zahl von 6 Millionen, die man nicht wirklich greifen kann. Sonst verschwindet es in allgemeinen Geschichtsbüchern, die zwischen Karl dem Großen und der deutschen Wiedervereinigung dann nur ein weiteres Kapitel ausmacht, wenn keine emotionale Nähe entsteht zu dem, was Antisemitismus am Ende tatsächlich verbricht. Dann verlieren wir die Chance, dass das wirklich einer jungen Generation noch vermittelt werden kann.
Ja, sollte man es zur Pflicht machen?
Ja.
Ja?
Aus meiner Sicht schon, ja.
Ich fand ganz bemerkenswert einen Satz, Antisemitismus ist wie Nieselregen. Was fällt Ihnen dazu ein?
Mein Bild ist ein ähnliches. Ich sage, es gibt ein antisemitisches Grundrauschen. in der Gesellschaft. Viele tragen antisemitische Stereotype in sich, Bilder, die von der reichen Weltverschwörung in irgendeiner Weise berührt sind, von vielen anderen Aspekten, die man aufgenommen hat, zu welcher Zeit auch immer, und die man in sich trägt. Und häufig ist es nur die Frage, bleibt das in sich oder dringt das nach außen? Und was eine große Gefahr ist, sind jetzt weniger natürlich die extremen Ränder, gegen die muss konsequent vorgegangen werden, sondern die Gewöhnung der Gesellschaft und damit der Mitte der Gesellschaft an Antisemitismus im Alltag. Und das ist eigentlich der Punkt, wo die Frage steht, stehen wir jetzt 5 vor oder schon 10 nach 12? Ich bin der Meinung, wir sind 10 nach 12, weil viel zu vieles stattfindet, ohne dass die Gesellschaft tatsächlich aufsteht. Ich persönlich würde mir, wenn ich jetzt, ohne dass ich Werbung für Fridays for Future machen will, ich würde mir eine ähnliche Begeisterung oder ein ähnliches Engagement für unsere Gesellschaft wünschen, dass man aufsteht für das Miteinander gegen Antisemitismus und daraus mal wirklich ein gesellschaftliches Verständnis erwächst, dass es Zeit wird, dass viel mehr den Hintern hochbekommen und wir für ein Miteinander und gegen Antisemitismus aufstehen.
Es gibt ja manche, die stellen das Bild, seit die AfD gewissermaßen politisch wahrnehmbar ist, wächst der Antisemitismus.
Aus meiner Sicht ist eine Partei wie die AfD sicherlich mit unterwegs, das politische Klima zu vergiften, auf dem dann Antisemitismus wächst. Also die Aussage von Herrn Gauland, dass die Zeit des Nationalsozialismus ein Vogelschiss ist, ja, die ist vielleicht im strafrechtlichen Sinne keine Holocaust-Leugnung, aber sie leugnet faktisch die Verbrechen, die geschehen sind. Und damit ist eine Partei, und ich will jetzt keine weiteren Zitate gebrauchen von Vertretern wie Herrn Höcke, die allesamt in eine antisemitische Richtung auch gehen. Also insofern trägt die AfD sicherlich zum Wachsen des Antisemitismus bei. Es hat den Antisemitismus allerdings auch schon davor gegeben, vor der AfD, aber er traut sich immer mehr auf die Straßen, Wege und Plätze, und eine Partei wie die AfD macht das mit.
Juden in der AfD, die gibt es ja auch, organisiert Feigenblatt.
Ich halte das für ein relativ durchsichtiges Feigenblatt, was man sich hier anzieht, aufsetzt, um zu vermitteln, vermeintlich vermitteln, dass man doch dort eine Nähe hat. Aber sie zeigt sich an keiner Stelle in den inhaltlichen Fragen. Und umgekehrt, die Botschaften, die von der AfD kommen, sind an vielen Stellen antisemitisch nicht nur angehaucht, sondern antisemitisch unterlegt. Und deswegen ist diese Organisation, diese Gruppierung Juden in der AfD aus meiner Sicht tatsächlich eher ein Feigenblatt.
Wenn Sie mal die letzten Monate Revue passieren lassen, die Sie jetzt in dieser Tätigkeit als Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus sind, was war für Sie da mal ein guter Tag, wo Sie abends gesagt haben, jetzt habe ich gemerkt, dass ich mit dieser Stelle was erreichen kann?
Also ein Tag war, als wir das Projekt Meet a Rabbi auf den Weg gebracht haben, wo es darum geht, tatsächlich jüdisches Leben an Schulen zu vermitteln mit Rabbinern hier aus Hessen, die dafür bereitstehen. Ein anderer Tag war eine Veranstaltung in einer Schule in Südhessen, die im Rahmen eines Projekttages sich ganz bewusst auch der Fragen von Rassismus und Antisemitismus angenommen haben. Das gleiche in Bad Hersfeld an einer anderen Schule, wo ich schon spüre und sehe, wie viel im Positiven gemacht wird. Häufig rücken die negativen Aspekte in den Fokus, aber es passiert doch an vielen Stellen etwas. Und auch nachdem jetzt aus einem negativen Vorfall, nämlich der Tatsache, dass es ja in einer hessischen Schule einen Vorfall gab, wo Schüler nach einem Besuch eben auch einer KZ-Gedenkstätte zurückfuhren im Bus und dort rechtsradikale Lieder abgespielt worden sind, konnte ich im Gespräch mit der Schulleitung feststellen, wie intensiv man dort schnell gehandelt hat, richtig gehandelt hat, nicht weggehört, nicht weggesehen, sich nicht weggeduckt hat, sondern eingeschritten ist, die Dinge gemeldet hat und damit auch proaktiv jetzt umgeht. Und das sind schon Erlebnisse, wo ich sage, bei allem Negativen, was geschieht, die Frage ist das Umgehen damit. Und ich sehe viele, die unterwegs sind und für das Miteinander und gegen Antisemitismus auch einstehen.
Und wie viele Tage gibt es bei Ihnen, wo Sie sagen, ich schaffe das nicht?
Die gibt es nicht. Ich bin per se erstmal ein grundhaft optimistisch denkender Mensch. Was wir nie schaffen werden, davon muss man sich lösen, ist den Antisemitismus zu beseitigen. Es wird immer Antisemitismus geben. Wichtig ist, dass er aus der Mitte der Gesellschaft, soweit es geht, verschwindet, dass wir die Ränder in den Griff bekommen mit ihren Aktivitäten und dafür sorgen, dass die Gesellschaft insgesamt zusammenhält und jüdisches Leben hier auch weiter Zukunft hat. Und ich sehe, dass es weiter Zukunft hat. Nur es passiert nicht von alleine, sondern dass wir uns anstrengen und dafür einstehen.
Das war Uwe Becker, der neue Beauftragte der Landesregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, bei HR Info das Interview zu Gast. Es gibt weitere Informationen auf hrinforadio.de und natürlich auch den Podcast auch in der ARD Audiothek. Vielen Dank, Herr Becker. Mein Name ist Christopher Plass.